RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Bye bye Britain, 10 Jahre Brexit-Abstimmung. Vor ziemlich genau 10 Jahren, im Juni 2016, stimmte eine knappe Mehrheit in Großbritannien für Leave, den Brexit, den Austritt aus der Europäischen Union. Es folgten langwierige Trennungsgespräche und ein langwieriger Trennungsprozess. Und heute, wie fällt die Beurteilung aus? Befreiungsschlag oder historischer Fehltritt? Erleben wir vielleicht sogar gerade wieder eine Art Annäherung? Wo liegen Chancen und Risiken und gibt es vielleicht doch den Wunsch, es noch einmal miteinander zu probieren? Darum geht es im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Durch die Diskussion führt sie Miriam Meinhardt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Auf dem Podium begrüße ich den britischen Botschafter, seine Exzellenz Andrew Mitchell, Politikwissenschaftlerin und ausgewiesene Großbritannien-Expertin Dr. Birgit Büjar, lehrt an der Universität Köln und von der DIHK Brüssel Clemens Kober, zuständig für Handelspolitik, transatlantische Beziehungen und EU-Zollfragen. Nach dem Brexit-Referendum gab es auf der einen Seite Jubel, es gab Irritation und Fassungslosigkeit bis hin zu großen Sorgen. Und wenn wir heute darauf schauen, wie würden Sie den Beziehungsstatus zwischen Großbritannien und der Europäischen Union heute in einem kurzen Satz beschreiben, Herr Botschafter?
Das ist eine gute Frage und eine interessante Wahl als Wort, Beziehungsstatus. Ich würde sagen, wir sind nicht mehr verheiratet, vielleicht. Aber wir leben zusammen in diesem großen europäischen Haus. Wir sind enger Partner und in dieser Partnerschaft gibt es noch Luft nach oben, würde ich sagen.
Genau darüber werden wir gleich en Detail sprechen. Herr Kober.
Ich würde sagen, zusammen ist man weniger allein.
Der Beziehungsstatus für Europa und Großbritannien, das United Kingdom. Frau Büjar.
Ich würde sagen, wesentlich besser als 2016 und die Jahre danach.
Also das hört sich zumindest schon mal weniger pessimistisch an als nach 2016. Wenn wir ganz kurz, wirklich nur kurz, weil wir wollen hauptsächlich nach vorne schauen, zurückblicken auf den Tag. Frau Büjar, hatten Sie damit gerechnet?
Wie gesagt, in der Rückschau ist man immer schlauer. Ich beschäftige mich ja schon seit ein paar Jahren mit Großbritannien und britischer Europapolitik und auch mit den Wählerinnen und Wählern in Großbritannien, was die über Europa gedacht haben. Und man muss sagen, dass die Diskussion in Großbritannien eine andere war als bei uns. Und auch, glaube ich, das Gefühl der Mitgliedschaft mit etwas weniger Enthusiasmus verbunden war, zumindest bei einem großen Teil der Bevölkerung. Und ich glaube, das Überraschende am Referendum war, dass Europa oder die Frage der Beziehung zu Europa plötzlich für die Wählerinnen und Wähler so ein prägnantes Thema geworden ist, weil es das eigentlich lange Zeit nicht war.
Und ob man nur darüber abgestimmt hat oder auch über andere Dinge, darüber können wir vielleicht noch sprechen. Ich kann sagen, ich war völlig fassungslos. Ich hatte nicht damit gerechnet. Herr Botschafter, Sie hatten einen anderen Blick darauf.
Ja, wir wussten alle, dass es knapp wäre. Das war offensichtlich der Fall. Ich denke noch, dass es war damals auch klar, dass alle Möglichkeiten offen waren. Ja, ich erinnere mich sehr daran, wo ich damals war, als ich diese Nachricht gehört habe. War das für mich persönlich eine Überraschung? Ich würde sagen, nein.
Also Sie hatten quasi schon damit ein Stück weit gerechnet.
Ja.
Herr Kober.
Ja, ich muss schon sagen, die Abstimmung, die Debatte war natürlich schon sehr knapp. Auf europäischer Seite, um für die Wirtschaft zu sprechen, gab es schon einen sehr großen Überraschungsmoment. Alle haben das Thema verfolgt, aber die Meinung war bei vielen, naja, so heiß gegessen wird es am Ende dann vielleicht doch nicht, wie es gekocht wird. Und deswegen standen wir dann am nächsten Tag natürlich alle mit sehr vielen Fragezeichen da und haben als DAK erstmal eine große Blitzumfrage gemacht. Da hatten wir ungefähr 6.000 Unternehmen, die innerhalb von ein paar Tagen uns erstmal Fragen beantwortet haben, wie seid ihr überhaupt betroffen, in welchen Sektoren, was sind jetzt für euch die größten Herausforderungen, wie soll verhandelt werden, was stand der wirklich mit ganz, ganz großen Fragezeichen da und niemand konnte sich vorstellen, wie das überhaupt gelöst werden sollte. Wir hatten sowas noch nie.
Gerade mit der Wirtschaftsperspektive war es ja auch so, dass immer gesagt wurde, na, wirtschaftlich ist es eigentlich keine gute Idee für beide Seiten. Das haben die ein oder anderen anders gesehen, die haben sich anders entschieden. Bevor wir jetzt vielleicht auch auf negative Folgen des Brexit schauen, gibt es irgendetwas, wo Sie sagen würden, Herr Mitchell, Herr Botschafter, das ist eine positive Folge des Brexit?
Ja, ich denke, ich habe zum Beispiel in den letzten 4, 5 Jahren, viele Jahre in Handelsministerien gearbeitet und ich fand, dass das eigentlich sehr interessant war, dass wir diese neue Freiheit hatten, Handelsabkommen abzuschließen. Es ist für uns natürlich als weltoffenes Land, als Land, in dem Handel und internationale Beziehungen sehr wichtig sind. Es war ja eine gute Sache, dass wir diese Freiheit bekommen haben. Wir haben diese Freiheit benutzt, um Handelsabkommen abzuschließen, die für unsere Wirtschaft geeignet waren. Bei vielen Dingen im Leben gibt es immer Vorteile und Nachteile und das war ein Vorteil.
Das war ja ein Aspekt, der genannt wurde. Wir können dann unabhängig entscheiden, vielleicht mit den USA andere Abkommen schließen etc. Das ist ein Punkt gewesen. Herr Kober, ist Ihr Blick heute darauf, Status quo? Gibt es positive Aspekte, wo Sie sagen, ja, da haben wir was draus gemacht?
Also aus wirtschaftlich ist der Brexit eine klare Lose-Lose-Situation. Es reicht da, sich die Handelsdaten anzuschauen. Die Handelsbeziehung UK-Deutschland. UK war immer ein sehr enger Handelspartner von Deutschland. Vor Brexit Handelspartner Nummer 5, dann abgerutscht zwischenzeitlich, aus den Top 10 geflogen, inzwischen wieder ein bisschen angenähert. Aber wir sehen, dass diese sehr engen Wirtschaftsbeziehungen, wenn man sich den Güterhandel anschaut, aber auch insbesondere den Dienstleistungshandel, der ist sehr eng verflochten. Und diese enge Verflochtenheit, die funktioniert eben durch diesen Binnenmarkt. Und wenn dieser aufgelöst wird, wenn die Freizügigkeit aufgelöst wird, wenn andere Standards eingeführt werden und so weiter, entsteht Friktion. Und das sind die Rückmeldungen, die wir weiterhin haben von unseren Unternehmen, dass eben an der Grenze jetzt schwieriger ist. Man muss viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, die sich mit Zolldokumenten beschäftigen. Das waren alles Sachen, die früher nicht nötig waren.
Jetzt haben Sie die deutsche Perspektive angesprochen. Was ist mit der EU-Perspektive?
Ja, aus europäischer Perspektive natürlich hat die EU mit UK ein sehr wichtiges Mitglied verloren und ist natürlich auch international jetzt, ja, ohne das UK steht es natürlich auch nicht besser da. Aber immerhin haben wir es geschafft, diesen Austrittsprozess geregelt zu managen. Das war für die Unternehmen sehr wichtig, dass man eben diese Planungssicherheit hat. Wir haben ein Handelsabkommen, das sehr viele Bereiche abdeckt. Es geht auf jeden Fall weiter als alle anderen Handelsabkommen, die normalerweise abgeschlossen werden.
Mit anderen Drittstaaten.
Mit anderen Drittstaaten. Mhm. Aber man sieht eben, dass es in vielen Bereichen, wie der Botschafter sagt, Luft nach oben gibt. Und aus unserer Sicht wäre das jetzt sehr wichtig, diese Luft auszufüllen. Hm.
Frau Büger, wenn Sie drauf schauen, sehen Sie einen positiven Aspekt?
Also ich glaube für mich persönlich, ich finde es ein wahnsinniger Verlust, dass das Vereinigte Königreich die EU verlassen hat. Aber ich glaube, es ist einfach mal ein Fakt. Und ich glaube, wenn man wiederum Brexit-Befürworter von 2016 fragt und auch diejenigen, die jetzt noch den Brexit unterstützen in Großbritannien, ist es ja auch aus deren Perspektive eben, es ging nicht unbedingt um die Wirtschaftsfrage. Es ging einfach um andere Dinge. Es ging um die Frage, wer trifft eigentlich staatliche Entscheidungen? Und ist es richtig, dass wir staatliche Entscheidungen poolen mit anderen Staaten oder möchten wir lieber selber entscheiden? Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Element, was natürlich immer noch in der Diskussion eine Rolle spielt und was letztlich ja auch immer eine Frage ist, die jedes EU-Mitglied immer beantworten muss. In der Frage ist, sind wir bereit, mit anderen Ländern uns zusammenzutun, weil wir der Ansicht sind, dass wir damit am Ende bessere oder effizientere Entscheidungen treffen können.
Denn es werden Rechte abgegeben, das ist definitiv so. Wenn Brüssel entscheidet, hat Brüssel entschieden und genau. Dennoch haben wir ja die Einstimmigkeit, also von daher ist es ja nicht so, dass man das jetzt sozusagen aufoktroyiert bekommt.
Wir haben die Einstimmigkeit insbesondere in der Außenpolitik, aber nicht unbedingt natürlich in anderen Bereichen. Und da ist es natürlich so, dass halt eben diese Brexit-Diskussion, die 2016 stattgefunden hat, da ging es ja auch ganz viel um diese Einwanderungsfragen. Und Einwanderung, das wissen wir alles, ist ein sehr sensibles Thema in allen Mitgliedstaaten. Und letztlich das Besondere war ja, und ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass die britischen Wählerinnen und Wähler sich eigentlich lange Zeit nicht so wahnsinnig für Europa interessiert haben. Und dass die Umfragen lange gezeigt haben, halt das war eigentlich kein Thema, was so präsent war. Was aber es präsent gemacht hat, war halt eben, dass insbesondere die United Kingdom Independence Party, das ist die Partei damals gewesen von Nigel Farage, es geschafft hat, die Frage der EU-Mitgliedschaft ja auch sehr stark mit der Einwanderung zu verknüpfen. Und eben diese Argumentation dann fahren konnte, dass sie sagen konnte, halt letztlich ist es, wenn wir aus der EU austreten, können wir endlich darüber, über unsere eigenen Grenzen entscheiden und entscheiden darüber, wer in unser Land kommen darf.
Einwanderung und auf der anderen Seite erinnere ich mich an den Slogan, we want our money back.
Der ist ja schon ein bisschen älter, aus den 80er Jahren.
Der aber immer wieder auf Plakaten, glaube ich, kurz vor dem Referendum noch durch die Gegend fuhr mit der Berechnung, wie viel Geld pro Woche überwiesen wird so ungefähr und was man zurückbekommen kann.
Genau, aber das muss man natürlich sagen, ist einfach auch eine Debatte, die wir ja in Deutschland auch erleben, insbesondere wenn wir darüber reden, wie viel denn Deutschland als Mitgliedsbeitrag an die Europäische Union zahlt und was sie dafür bekommt. Mhm. Und das ist ja eben, wie gesagt, auch eine Debatte, die nicht spezifisch britisch ist.
Wenn wir auf Großbritannien schauen, Herr Botschafter, die Hoffnung, haben wir eben schon gesagt, klar, wirtschaftliche mögliche Abkommen, die man schließen kann. Auf der anderen Seite Geld, was man nicht mehr zahlen möchte, aber eben dann auch nicht mehr aus der EU bekommt und die Freizügigkeit. Jetzt habe ich gelesen, Einwanderung ist aber ja nun auch 10 Jahre nach dem Brexit-Referendum immer noch ein Thema in Großbritannien.
Ich würde sagen, dass die Migration eine Frage ist überall in Europa und auch in manchen anderen Ländern.
Und durch Brexit nicht besser geworden?
Durch Brexit haben wir jetzt die Freiheit, die Entscheidung zu treffen, wer kommt und wer nicht, das ist ein Unterschied und das hat in dieser Debatte, die wir in Großbritannien gehabt haben, eine Rolle gespielt. Ja, aber das ist immer eine Entscheidung, die wir selber treffen können.
Aber ich frage deshalb, weil die Einwanderungszahlen ja nicht zurückgegangen sind.
Teilweise, weil wir Einwanderung brauchen für unsere Wirtschaft. Es ist wichtig, wie genau das gestaltet wird, was für eine Zuwanderung wir brauchen, das ist eine andere Frage. Aber wir bestimmen selber diese Bedingungen und deshalb ist das anders als vorher. Wie gesagt, das Thema ist immer noch strittig, aber hauptsächlich wegen der Tatsache, dass die irreguläre Migration nach Großbritannien sehr deutlich ist für die Bevölkerung. Und diese, also irreguläre oder illegale Migration ist für die Politik sehr gefährlich und nicht nur in Großbritannien, würde ich sagen.
Mhm. Frau Büger, Sie sind ja Expertin auch für Großbritannien. Sehen Sie, dass durch den Brexit diese erhofften Ziele und diese Veränderung, gerade in Bezug auf die Einwanderung, dass das erreicht wurde?
Naja, ist immer die Frage, wen man fragt. Es ist genau das, was der Botschafter gesagt hat. Letztlich ging es ja darum, selber entscheiden zu können, wer einwandern darf. Und die Personenfreizügigkeit, die einfach ein Bestandteil der EU-Mitgliedschaft ist, war ja der Punkt eben, wo das Gefühl verbreitet war, dass man eben darüber nicht entscheiden kann. Und am Ende ist es so, jedes Land braucht bis zu einem gewissen Grad trotzdem Einwanderung. Und da ist natürlich einfach die Frage, wo diese Einwanderung herkommt, wo kommen diese Personen her. Und inzwischen ist es natürlich so, dass halt ist es für EU-Bürgerinnen und Bürger wesentlich schwieriger geworden ist, einzuwandern nach Großbritannien, einfach aus dem Grund, weil es eben die Personenfreizügigkeit nicht mehr gibt.
Interessanterweise, aber auch für Menschen aus Großbritannien, die zum Beispiel ein Haus in Spanien haben und jetzt nur noch 90 Tage da sein dürfen. Ne? Auch diese Geschichten gibt es ja, wenn man sich unterhält. Jetzt gibt es diesen Brexit wirklich vollzogen in allen Bereichen, wurde er erst am 31. Januar 2020. Das hat ja also ziemlich lange gedauert, was unter Umständen auch eben an der starken Verflechtung liegt, die es zwischen Großbritannien und EU gab. Es gab eine Entflechtung und trotzdem gibt es jetzt auch wieder Bereiche, wo man wieder aufeinander zugeht. Wir haben den Kensington-Vertrag, einen deutsch-britischen Freundschaftsvertrag. Was ist für Sie der Anlass gewesen, diesen zu schließen und welche positiven Aspekte wünschen Sie sich oder sehen Sie durch diesen Vertrag jetzt gekommen?
Ja, es ist eine gute Frage. Also der Kensington-Vertrag markiert einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Der Vertrag wurde letztes Jahr unterzeichnet.
Auch so gerade um die Zeit etwa? Ne?
Ja, genau, im Juli. Und das ist das erste Mal, dass wir so einen Vertrag zwischen Deutschland und Großbritannien haben. Die Vorteile sind riesig. Es ist ein Vertrag, der die ganze Bandbreite der Verhältnisse entspricht. Also in Fragen von Sicherheit und Verteidigung, in Wirtschaft und Technologiefragen, in der Zusammenarbeit, in die Bekämpfung der Migration zum Beispiel, in ja, also zwischenmenschlichen Beziehungen auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Es ist ein sehr positiver Schritt und also der Kontext für uns natürlich war, dass wir die Gelegenheit gehabt haben, uns miteinander, so mit Deutschland, ja, näher zu kommen.
Also es ist eine Wiederannäherung nach dem Brexit, wo man erstmal gesagt hat, jetzt wird alles auseinander dividiert. Aber es ist ganz klar, es ist ein deutsch-britischer Vertrag und keiner zwischen der Europäischen Union und Großbritannien.
Ja, also die Tatsache ist aber, dass wenn man ein Drittstaat ist, also außerhalb der Europäischen Union, muss man multilateral, aber auch bilateral arbeiten. Wir könnten darüber sprechen, wie das mit der Europäischen Union aussieht. Aber es ist natürlich der Fall, dass einige Dinge, Kompetenz des Mitgliedstaates, zum Beispiel in diesem Fall Deutschland sind. Und deshalb arbeiten wir sowohl bilateral als auch multilateral mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist etwas Neues für uns natürlich, ein neuer Schritt. Und, ja.
Herr Kober, dieser Freundschaftsvertrag für Sie auch ein positives Zeichen, denn Sie sagen ja ganz klar, wenn man hört, wie Sie sich positionieren, es braucht eigentlich wieder mehr Zusammenarbeit.
Absolut. Also ich glaube, aus der Perspektive ist es erstmal ein sehr gutes Zeichen. Das UK hat ja auch mit anderen Ländern solche Verträge geschlossen. Und ich glaube, es ist ein Zeichen, dass es ein Verständnis gibt, wie der Brexit Handel und Investitionen geschädigt hat und dass man Möglichkeiten sucht, wieder enger zusammenzuarbeiten, auch vor dem Hintergrund, dass wir weltweit eine ganz andere geopolitische Lage haben. Das heißt, sowohl die EU als auch das UK in vielen Bereichen sehr enge geteilte Interessen haben, die man natürlich besser zusammenwirken kann. Und dass Deutschland und das UK da zusammenarbeiten, gerade im sicherheitspolitischen Bereich, ist ein sehr großes Thema für die Unternehmen.
Auf die Aspekte kommen
die Perspektive
wir
auch
genau.
Einen Zug zu haben, der vielleicht mal von London bis Frankfurt fährt. Also dieses Zeichen an sich ist unheimlich wertvoll.
Aber wie schaut eigentlich, sag ich mal, Brüssel da drauf, wenn es diese bilateralen Verträge gibt?
Ja, also der Botschafter hat ja gesagt, es gibt da klare Kompetenzverteilungen, das heißt, die europäischen Kompetenzen sind da anders gelagert und die EU ist ja auch mit dem UK in anderen Bereichen, die gemeinschaftlich verhandelt werden, in ganz vielen Bereichen im Austausch und da ist auch die Hoffnung, dass man da näher zusammenkommt. Also ich glaube, das ist jetzt keine Frage von gegeneinander, sondern von gegenseitig verstärkenden Perspektiven und da gibt es in Brüssel eigentlich eine sehr positive Haltung.
Frau Büscher, sehen Sie es auch so, keine Konkurrenzveranstaltung?
Ja, es kann insofern keine Konkurrenzveranstaltung sein, weil deutsche Außenpolitik ja seit sehr langer Zeit schon einfach als einen wichtigen Bestandteil hat, die damals EG, aber halt jetzt EU-Mitgliedschaft. Und ich glaube, was klar ist und deshalb ist auch der Kensington-Vertrag wirklich eine bemerkenswerte Leistung, weil gerade Deutschland 2016, als das Referendum dann stattgefunden hat und als klar war, wir haben jetzt die Verhandlungen über den Austritt, war es ja damals so, dass die Mitgliedstaaten sehr schnell entschieden haben, die Verhandlungen laufen komplett über die Kommission. Also es ist der Europäische Rat, die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten haben der Kommission das Mandat gegeben zu verhandeln. Und es war klar, dass die Mitgliedstaaten nicht Nebenverhandlungen machen. Und gerade Deutschland hat da sehr viel Wert drauf gelegt, eben nicht auszuscheren, weil Sie erinnern sich, die Diskussion ja auch bei uns sehr stark war, was passiert, wenn jetzt Großbritannien die EU verlässt, folgen noch andere Staaten, also eine sehr große Sorge. Und ich glaube, das Schöne am Kensington-Vertrag ist, dass wir sehen, dass man wirklich jetzt wieder zusammenfindet, aber es ist auch wirklich so, wie Herr Kober gesagt hat, es sind unterschiedliche Kompetenzen und dementsprechend ergänzen die beiden Verträge sich. Also einmal das Handels- und Kooperationsabkommen, was wir halt eben zwischen EU und Vereinigten Königreich haben und eben auch diesen Vertrag zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Und ich glaube, was auch wichtig ist, und das unterschätzt man häufig, dass natürlich, wenn Mitgliedstaaten sich regelmäßig treffen in der Europäischen Union und Minister treffen sich im Ministerrat, dann gibt es immer die Gelegenheit, dass dann doch bilateral mal noch über was gesprochen werden kann. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Nachteil, wenn man nicht mehr Teil der Europäischen Union ist, weil man eben nicht mehr mit am Tisch sitzt und weil es sehr viel schwieriger ist, eben diese Gespräche führen zu können. Und dafür ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man bilaterale Verbindungen hat. Und ich glaube, ein großer Unterschied auf der politischen Seite im Vereinigten Königreich ist, dass die konservative Partei unter Boris Johnson, die damals halt auch dann die Verhandlungen ja maßgeblich, also die für den Vertrag über die zukünftigen Beziehungen mit der EU geführt hat, ja auch bilaterale Beziehungen wollte mit den Mitgliedstaaten und damals das sehr stark in einer Form forciert hat, um so ein bisschen die EU möglichst zu umgehen. Und das, was wir sehen mit der jetzigen Regierung, mit der Labour-Regierung, die seit 2024 an der Regierung ist, ja der bewusste Versuch, das zu kombinieren. Das ist auf der einen Seite eben ein Neuanfang, ein Reset der EU-britischen Beziehung gibt, aber dass dieser eben auch beinhaltet, dass andere Mitgliedstaaten beteiligt sind. Und ich glaube, das, was man auch nochmal sagen kann, ist, dass es gibt viele bilaterale Verbindungen des Vereinigten Königreichs mit Mitgliedstaaten, aber der Kensington-Vertrag war der erste Vertrag, den ein EU-Mitglied, nämlich Deutschland, mit Großbritannien nach dem Brexit gemacht hat. Und ganz frisch, da kann der Botschafter mehr drüber sagen, gibt es halt eben auch einen Vertrag jetzt zwischen dem Vereinigten Königreich und Polen seit Ende Mai. Und das sind einfach bemerkenswerte Schritte in eine andere Richtung oder in eine neue Richtung.
Ja, wollen Sie noch was zu dem Vertrag mit Polen sagen?
Sie haben recht. Es ist natürlich aus unserer Perspektive wichtig, dass wir bilateral jetzt in Europa arbeiten. Wir haben also dieses Gefühl für die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten dann ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Und ja, es gibt viel zu tun, also in Sicherheit und Verteidigung zum Beispiel. Die Welt hat sich in den letzten Jahren stark geändert und wir kommen jetzt zusammen zu einem gemeinsamen Verständnis, dass wir enger in diesen Fragen, in Sicherheits- und Verteidigungsfragen besonders, enger zusammenarbeiten müssen. Und also mit Polen in diesem Bereich, mit Deutschland. Wir haben auch ein neues Abkommen mit Frankreich unterzeichnet. Also mit den wichtigen Partnern in Europa ist es an der Zeit, dass wir alle zusammen eine gemeinsame Herangehensweise in die Zukunft haben. So, ja.
Also verteidigungspolitisch auch da Schulterschluss.
Also der Premierminister hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz, also Keir Starmer, hat gesagt, es gibt keine europäische Sicherheit ohne die Sicherheit Großbritanniens. Es gibt keine Sicherheit für Großbritannien ohne die Sicherheit Europas. Und das stimmt. Und in diesem Bereich haben wir also bilateral mit Deutschland letztes Jahr Trinity House Abkommen unterzeichnet. Das spielt natürlich eine Rolle jetzt für uns, als wir darüber überlegen, wie wir weiter in dieser Frage zusammengehen. Aber wir haben letztes Jahr auch beim ersten Gipfel zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich ein neues Abkommen, Sicherheit und Verteidigungsabkommen mit der Europäischen Union unterzeichnet. Die wirtschaftliche Resilienz ist natürlich eine Frage dabei, aber wir haben jetzt eine große Aufgabe. Wir stehen vor denselben Herausforderungen, teilen Werte und Interessen. Also es ist natürlich der Fall, dass wir jetzt über unsere gemeinsame Sicherheit sehr eng zusammenarbeiten.
Wenn man mit dem deutsch-britischen CDU-Politiker David McAllister im Europaparlament spricht, dann bezeichnet er den Brexit als Misserfolg. Er sagt, der Brexit ist ja ein solcher Flop gewesen, dass andere antieuropäische, europaskeptische, populistische Kräfte diese Forderung gar nicht mehr erheben, sagt er bei uns im Interview im Inforadio. Herr Botschafter, würden Sie das ähnlich formulieren? Ist das ein solcher Flop gewesen oder?
Ich kenne David McAllister ziemlich gut, muss ich zugeben. Und es ist keine Überraschung für mich, dass er so formuliert. Ich würde einfach sagen, das war eine demokratische Wahl, ein demokratisches Referendum. Und der Brexit jetzt ist ein Fakt. Es ist wichtig für uns natürlich, dass wir diese Realität anpassen und dann, dass wir nach vorne schauen.
Haben Sie damals dafür gestimmt?
Das ist eine gute Frage. Danke vielmals, dass Sie die Frage gestellt haben. Natürlich sprechen wir nicht über persönliche Meinung.
Ja. Die Frage, warum ich die Frage stelle, ist, denn es gibt mittlerweile Zahlen. Wenn man fragt in Großbritannien, dann ist es mittlerweile so, dass es doch eine Mehrheit der Bevölkerung gibt, die sagt, war nicht so eine gute Idee, egal ob man vielleicht damals dafür gestimmt hat oder nicht. Aber es gibt kein neues Referendum. Warum ist das ausgeschlossen derzeit?
Also die Umfragen sind relativ klar. Es gibt Leute, die sagen, dass das so, wenn sie die Gelegenheit noch hätten, für ein neues Referendum stimmen würden. Es gibt auch eine Menge Leute, die immer noch dagegen wären. Und deshalb ist es schwer zu sagen, dass so eine Mehrheit heutzutage existiert. Aber die Umfragen sind auch klar, dass es eine große Mehrheit in Großbritannien dafür, dass wir näher zu Europa kommen. Und das ist der Grund, warum wir so arbeiten und daran arbeiten, dass wir ja in der Tat näher zueinander kommen.
Also Wiederannäherung ja, neues Referendum erstmal nicht so wirklich. Frau Büger, wie sehen Sie es? Woran liegt es?
Ich glaube schon, dass es für so ziemlich jede Regierung aktuell eine sehr große Herausforderung wäre, einfach so zu sagen, wir machen jetzt nochmal ein Referendum darüber, weil, wie der Botschafter schon gesagt hat, es gibt auf beiden Seiten dieser Frage der EU-Mitgliedschaft oder des Verhältnisses zur Europäischen Union sehr ausgeprägte Meinungen. Und ich glaube, was keine oder die wenigsten politischen Parteien, sage ich jetzt mal so, im Vereinigten Königreich wirklich wollen, ist halt eben nochmal so einen spaltenden Wahlkampf. Weil das muss man halt einfach sagen, wir sehen halt auch im Verhalten der Wählerinnen und Wähler heute immer noch diese Brexit-Konfliktlinie zwischen denen, die halt für den Austritt gestimmt haben und denjenigen, die für den Verbleib gestimmt haben. Und das heißt, in einer Diskussion, wo wir halt einfach sehen, also ich habe mir die Zahlen, YouGov als Meinungsforschungsinstitut, YouGov hat Zahlen veröffentlicht von einer Umfrage, die sie seit 2016 machen und die haben sie letzte Woche das letzte Mal gemacht, nämlich die Frage, denken Sie in der Rückschau, der Austritt aus der Europäischen Union war richtig oder falsch? Und aktuell, so hat YouGov berichtet, 57% der Wählerinnen und Wähler oder der Befragten sagen, es war falsch und 30% sagen, es war richtig. wichtig. Aber 30% ist immer noch viel. Und man muss natürlich einfach sagen, dass, glaube ich, keine Regierung sich gerne sozusagen damit auseinandersetzen möchte, weil man muss diese Diskussion erstmal führen. Die Labour-Partei intern führt momentan eine Diskussion über eine gewünschte Beziehung zur Europäischen Union. Das ist aber im Moment noch sehr stark eine innerparteiliche Diskussion. Und ich glaube, man müsste im Vereinigten Königreich wirklich eine breite Diskussion darüber führen, was man eigentlich möchte.
Und nur weil man es als Fehler beschreibt, heißt es ja noch lange nicht, dass man sagt, man möchte es jetzt revidieren. Also das ist ja auch nochmal ein anderer Schritt. Aus wirtschaftlicher Sicht wäre es wünschenswert, wieder eine Europäische Union mit UK zu haben.
Absolut, also das würde die Mehrheit der deutschen Unternehmen auf jeden Fall befürworten und auf europäischer Ebene sieht das genauso aus. Es gibt da großes Interesse, glaube ich, von den Mitgliedstaaten in der EU, die sehr interessiert die Debatte im UK verfolgen. Aber ja, der Botschafter hat recht, Brexit ist ein Fakt und wir sollten jetzt nach vorne schauen. Die EU hat und auch Deutschland, wir sind unheimlich verflochten international mit unseren Unternehmen, mit unseren Waren, Lieferketten und so weiter und sehen, wie das einfach unheimlich unter Druck gerät durch große Staaten, die diese auch wirtschaftlichen Abhängigkeiten für Zwangsmaßnahmen nutzen, die sich abschotten.
Also Sie können es ruhig beim Namen nennen.
Ja, da gibt es einige Länder, ja. Ich meine, die größten Handelspartner von uns, aber auch in anderen Ländern gibt es da Bestrebungen. Ja, ich meine, wenn der wichtigste Handelspartner von Deutschland, die USA, aber auch China, natürlich ihre Handelsbeziehungen verändern, dann trifft das unsere Unternehmen sehr hart und in gleichem Maße auch auf europäischer Ebene. Das heißt, was Sie jetzt sehen, ist, dass die EU verstanden hat, sie muss ihre Beziehungen diversifizieren mit ganz vielen Handelspartnern. Deswegen gefühlt macht die EU auch jeden Monat ein neues Handelsabkommen mit Indien, ganz großes, mit Mercosur, mit Australien, in Kürze mit den Philippinen, mit Thailand und so weiter. Aber es macht natürlich umso mehr Sinn, die Länder, die ganz nah dran sind an der EU, die Schweiz, das UK, in Island wird es im August eine Abstimmung geben über möglichen EU-Beitritt, die ja sehr eng schon integriert sind, einfach noch besser abzudecken. Und da ist die Luft nach oben, würde ich sagen, sehr, sehr stark. Für das UK ist die EU der wichtigste Handelspartner, 50%. Für die EU andersrum der drittwichtigste, 10% vom Außenhandel. Wir als Deutschland haben 2.500 Unternehmen, die im UK sind. Der Kapitalstock an Investitionen ist bei 153 Milliarden Euro. Fast eine 500.000 Briten sind von deutschen Unternehmen beschäftigt. Das sind ja auch Jahrhunderte alte Beziehungen. Ich glaube, da wäre es jetzt wirklich an der Zeit, die Probleme, die wir ja schon lange identifiziert haben, im Zollbereich, im Dienstleistungsbereich anzugehen. Lassen und Sie da spüre ich, dass es da jetzt Bewegung gibt und die sollte man nutzen.
Lassen Sie uns das konkret machen. Sie haben gesagt, es gibt ja schon das ein oder andere Abkommen, aber wo ganz konkret ist sozusagen der Bedarf, die Hoffnung, mit Großbritannien besser zurande zu kommen?
Also die Hoffnung ist ja, dass wir in Kürze einen Gipfel haben zwischen der EU und
Mitte
UK.
Juli, ne?
Da verändern sich gerade jeden Tag die Daten. Das weiß der Botschafter sicher besser als ich. Aber die Hoffnung ist, dass es eben bald diesen Gipfel gibt. Und es gibt verschiedene Verhandlungen, die gerade laufen. Einmal zu einem sogenannten Veterinärabkommen. Da geht es darum, den Agrarhandel zu vereinfachen. Also Güter, Lebensmittelprodukte, die auch verderbliche Waren. Ne? Da muss man natürlich an der Grenze genau kontrollieren, dass da keine gefährlichen Krankheiten drin sind und so weiter. Wenn sich beide Seiten darauf einigen, dass man die gleichen Standards hat, dann können natürlich viele von diesen Kontrollen wegfallen, die unheimlich viel Zeit kosten, ganz viel Papier, die Unternehmen, gerade kleine, mittelständische Unternehmen natürlich belasten. Da ist die Hoffnung, dass man das abschließt bei diesem Gipfel. Es gibt auch Verhandlungen im ETS-Bereich, also Emissionshandel, Stromhandel, wo eben auch die Gefahr besteht, dass beide Partner auseinandergehen. Und dann gibt es aber auch inzwischen neue Debatten, ganz neue Themen anzugehen, zum Beispiel Wirtschaftssicherheit, die Resilienz von Lieferketten im Digitalbereich, aber eben auch bei der Frage von Standards. Da kann man sich irgendwo annähern, dass man eben nicht Doppelzertifizierung hat, die am Ende, ich glaube, wir sind auf ziemlich ähnlichen Niveaus von Sicherheit, die am Ende einfach nur Bürokratie sind, die man nicht benötigt. Und da ist die Hoffnung, dass man da einen Startschuss haben kann, um noch viel weiter zu gehen.
Aus britischer Sicht oder aus Sicht des United Kingdom, wo sehen Sie die Vorteile oder die Luft nach oben im Bereich Wirtschaft?
Herr Kober hat es sehr gut beschrieben und das sind die Bereiche, in denen wir jetzt verhandeln. Wir sind zuversichtlich, dass wir zu einem guten Ergebnis schon in diesem Sommer kommen werden. Das wäre für uns natürlich ein wichtiger Schritt, aber ich reise sehr viel in Deutschland, auch in Großbritannien. Ich begegne viele Unternehmen in beiden Ländern. Es wäre eine große Erleichterung für die Wirtschaft in Großbritannien und in Deutschland, wenn wir diese Ziele erreichen würden. Sie werden einen großen Beitrag dazu leisten, dass unsere Wirtschaften zusammenwachsen. Und man sollte nicht vergessen, aus Großbritannien ist immer noch 45% unseres Außenhandels nach Europa geht. Und das hat sich in der Zwischenzeit kaum geändert. Und es gibt einen Grund dafür, natürlich.
Das hört sich so an, als könnte man quasi übermorgen Verträge unterschreiben. Wie schnell kann es gehen?
Also die Arbeit war schon beim ersten Gipfel. Es war ein historischer Schritt für uns. Schon letztes Jahr im Mai angefangen und es ist harte Arbeit, aber es geht ja ordentlich, würde ich sagen. Und ja, wenn wir zum Beispiel dieses Abkommen schon innerhalb eines Jahres hinkriegen werden, dann wäre das gut und ein gutes Zeichen.
Herr Kober.
Vielleicht aber nochmal zu ergänzen. Also es gibt, glaube ich, viele Punkte, bei denen man konkret Probleme identifiziert hat, die man angehen kann. Aber letzten Endes gibt es eben einen großen Teil an regulatorischer Divergenz und Problemen, die entstanden sind, die natürlich auch auf diesen roten Linien beruhen, die das UK festgelegt hat. Eben keine Zollunion, kein Binnenmarkt, keine Personenfreizügigkeit. Das ist britische Entscheidung. Wenn man natürlich diesen Reset EU-UK-Potenziale umfassend erheben will, dann wird es eben schwierig, wenn diese rote Linien so sind, wie sie sind. Also nur um das Beispiel zu bringen, deutsche Produkte, Made in Germany, die ist, glaube ich, weltweit gut anerkannt, weil das nicht nur einfach gute Produkte sind, die vielleicht auch gut aussehen und gut funktionieren, sondern weil da ganz viele Dienstleistungen drin sind. Die Produkte werden geliefert, dann gibt es eine Schulung, dann gibt es eine Installation, dann gibt es eine Reparatur. Die Kunden wissen, dass die Maschinen lange, lange laufen. Und das heißt, diese Dienstleistungen müssen natürlich erbracht werden. Da muss dann eine Fachkraft, braucht ein kurzfristiges Visum, um einzureisen und so weiter. Und durch diese Begrenzungen ist das natürlich verkompliziert worden. Also das ist zum Beispiel ein Thema, diese Short-Term Business Travels und das Sponsorship Scheme in UK müssen seit ein paar Jahren eben diese Einreisenden gesponsert werden.
Und als Sponsor muss man sich erst zertifizieren lassen oder so ähnlich,
genau,
ne?
Genau.
Also sehr kompliziert.
Also es gibt eben in den Brexit-Verhandlungen hat der Chefunterhändler der EU damals, Herr Barnier, so eine Treppe aufgezeichnet. Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen. Es gibt eben unterschiedliche Arten, wie man sich verbinden kann. Und ich glaube, in der EU ist die Einschätzung, dass dieses Modell wie mit der Schweiz, dass man hunderte Verträge hat, die bilateral übereinander greifen und unheimlich kompliziert immer wieder nachverhandelt werden, dass es kein Modell ist, das repliziert werden will. Auch mit der Schweiz gibt es gerade ein großes Paket, das verhandelt wurde. Diese Debatten werden gerade wieder geführt. Aber die Hoffnung ist auf Wirtschaftsseite, das ist, wir sind auch im engen Kontakt natürlich mit unseren Kollegen im UK, mit den britischen Kammern, dass beide Seiten eben sehen, in welchen Bereichen Potenzial ist und das zu heben. Ich glaube, die aktuelle Weltlage zwingt uns dazu.
Frau Büger, wo sehen Sie Potenzial?
Ich glaube, ein Potenzial, was bis jetzt noch nicht genannt wurde, ist, dass es eben noch einen dritten Bereich gibt, der derzeit verhandelt wird und hoffentlich auch zum Abschluss kommt, nämlich ein Jugendmobilitätsabkommen. Und das hat sich als äußerst schwierig erwiesen. Das liegt auch daran, weil es durchaus unterschiedliche Ziele gibt oder Ambitionen gibt auf europäischer Seite, mitgliedstaatlicher Seite und halt eben britischer Seite. Aber da geht es natürlich auch nochmal um diese Frage, gerade jungen Menschen eine Möglichkeit zu geben, außerhalb von Erasmus, und wir kommen sicherlich gleich noch auf das Erasmus-Programm, einfach die andere Seite besser kennenzulernen. Und das wäre natürlich auch was Tolles, wenn man das hinbekommt. Und ich würde vielleicht noch als Ergänzung zu Herrn Kobas Punkten sagen, ja, es ist auf der einen Seite die roten Linien der Labour-Regierung im Vereinigten Königreich, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Europäische Union hat auch rote Linien. Mhm. Und wir haben das viel gehört, dass das Cherry-Picking oder das Rosinen-Picken, abhängig davon, welche Sprache man nutzt. Und das ist natürlich immer noch etwas, was eine Rolle spielt. Die Beziehung der Europäischen Union zum Vereinigten Königreich muss auch in Relation gesehen werden zur Beziehung mit anderen Drittstaaten. Und da ist insbesondere natürlich Norwegen als Beispiel oder halt eben die Schweiz als Beispiel. Das heißt, es wird immer so ein bisschen die Frage sein, dass möglicherweise wäre es politisch sinnvoll, eine besondere Regelung mit dem Vereinigten Königreich zu treffen. Aber es würde möglicherweise auch die Bedeutung haben, eben für die Schweiz oder halt eben Norwegen, die dann sagen, Moment mal, warum kriegen wir das denn nicht? Und das andere ist natürlich immer diese Frage, was ist der Unterschied zwischen der Mitgliedschaft in der Europäischen Union und was bedeutet es, wenn man Drittstaat ist? Und das heißt, das wird natürlich auch immer mitgedacht, weil am Ende natürlich keine Entscheidung getroffen werden soll, die vielleicht für einen Mitgliedstaat dann dazu führt, denkt, naja, dann habe ich halt nicht so viele Pflichten und vielleicht überlege ich mir dann doch, die Europäische Union zu verlassen. Und vielleicht nur noch mal zu dem Punkt von Herrn McAllister, den Sie eingangs genannt hatten. Auch wenn in anderen Mitgliedstaaten möglicherweise die Diskussion rechtspopulistischer Parteien eine andere ist, in dem Sinne, dass man sagt, man möchte nicht mehr die EU verlassen, ist natürlich aus der Perspektive der Europäischen Union und dessen, was man mit der europäischen Integration möchte, natürlich schon die Frage, wenn es in Mitgliedstaaten Regierungen gibt, die letztlich als Mitgliedstaat die Europäische Union umbauen wollen, ist das natürlich die Frage, ob das möglicherweise die schlimmere Konsequenz
Variante
ist. Ja, und auch die schlimmere, also die für dass die europäische Idee die schlimmere Konsequenz ist, als wenn ein Mitgliedstaat sich entscheidet, so wie das Vereinigte Königreich sich entschieden hat, die Europäische Union zu verlassen.
Also unter Umständen lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wir haben eben schon Erasmus angesprochen. Das ist ja ein Punkt, der neben Wirtschaft oder auch Verteidigung durchaus ja ein wichtiger Punkt ist, denn Europa lebt ja auch davon, dass irgendwie man ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Und das entsteht am besten auch, wenn man sich gegenseitig mal sieht, trifft, miteinander spricht und vielleicht auch mal in dem anderen Land lebt. Also es gibt jetzt ja neue Abkommen oder neue Versuche. Warum ist das gerade so ein schwieriger Punkt? Das kann ich mir gar nicht richtig erklären.
Also ich würde sagen, Erasmus ist aus der britischen Perspektive, also die Erasmus-Mitgliedschaft, als das Vereinigte Königreich noch Mitglied der Europäischen Union war insofern immer ein bisschen schwieriger, weil halt die Studierenden aus anderen Mitgliedstaaten sind immer besonders gerne nach Großbritannien gegangen und letztlich sind etwas weniger Briten die Europäische Union gegangen.
Liegt sicher an solchen Dingen wie der Sprache. Alle lernen Englisch, aber nicht so viele lernen Deutsch, ja.
Genau, und letztlich war es, also es wurde, als die Brexit-Verhandlungen stattgefunden haben, wurde darüber gesprochen und es wurde darüber verhandelt über das Erasmus-Programm und eine Assoziierung des Vereinigten Königreichs damit. Aber letztlich hat damals die Johnson-Regierung die Entscheidung getroffen, dass da stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht. Und deshalb hat man sich entschieden, es nicht zu machen.
Weil eigentlich eine schöne Sache, ne? Also,
ja. Genau. Und das Schöne ist ja, dass ab nächstem Jahr das Vereinigte Königreich wieder assoziiert ist mit dem Erasmus-Programm ab eben 2027. Dazu muss man sagen, die finanzielle Seite ist geklärt für ein Jahr. Der Grund, warum das für ein Jahr geklärt ist, ist eben, dass wir aktuell auf europäischer Ebene den nächsten europäischen Haushalt, den mehrjährigen Finanzrahmen verhandeln, der eben ab 2028 bis 2034 gilt. Das heißt, auch hier wird es weiterhin Verhandlungen geben darüber, was denn der Beitrag dann sein wird. Aber das wirklich Wichtige, glaube ich, ist einfach, dass man sagen kann, ja, es ist toll, das Vereinigte Königreich ist wieder dabei im Erasmus-Austauschprogramm.
Herr Botschafter, wie sehen Sie es?
Ja, genau so. Und es freut mich sehr, sagen zu können, dass wir ab nächstes Jahr wieder Mitglied dieses Erasmus-Programms sein werden. Wir sind seit 2023 wieder Mitglied des Horizon-Programms auch. Und das ist natürlich eine sehr gute Sache. Gut für uns und gut für Europa. Diese Mobilitätsfragen sind sehr wichtig. wie wir schon erwähnt, wir verhandeln jetzt über ein mögliches Jugendprogramm. In einigen Monaten werden wir hoffentlich diese Verhandlungen zu einem ordentlichen Ende bringen. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass das bedeuten wird, dass Jugendliche aus Deutschland und ganz Europa und aus Großbritannien dann in der Europäischen Union und in Großbritannien dann reisen dürfen, studieren dürfen, arbeiten dürfen. Es ist sehr, sehr, sehr ungeheuer wichtig, dass unsere jungen Leute zusammenwachsen, reisen, dass sie einander kennenlernen, haben im Rahmen des bilateralen Vertrags auch jetzt ab diesem Sommer Schulreisen für deutsche Schulgruppen nach Großbritannien ermöglicht und schon ohne Einreisegenehmigung und das zum ersten Mal seit dem Brexit. Also es ist eine Annäherung, die uns sehr nahe liegt.
Ist aus wirtschaftlicher Sicht ja auch, denke ich, absolut sinnvoll.
Absolut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass nicht nur der Austausch zwischen universitären Programmen für Jugendliche gestärkt wird, sondern auch, es gibt ja auch viele Jugendliche, die eine Ausbildung machen. Und aus Sicht der Betriebe war das auch ein ganz großes Thema, dass natürlich auch das UK der interessanteste Partner da war. Also das ist für uns wichtig. Es leitet sich dann auch weiter, jetzt wieder auf dieses Sponsorship-Scheme zu sprechen kommen, dass eben auch nicht nur, in Deutschland legen wir sehr viel Wert auf eine duale Ausbildung, dass eben Menschen direkt lernen, aber auch praktisch in den Betrieben lernen, und das wird eben in vielen Drittstaaten leider nicht so anerkannt. Da gibt es dann eben eine Präferenz für jemanden, der einen Doktortitel hat oder ein Universitätsdiplom, obwohl er vielleicht viel weiter weg ist von der technischen Erfahrung, die nötig ist. Also das ist aus unserer Sicht wichtig, aber ich glaube auch darüber hinaus würde ich nur noch mal ein bisschen aus der europäischen Perspektive einbringen, dass sich ja viel weiterentwickelt und diese Debatte, die wir schon angesprochen hatten, dass sich die Welt verändert, und in Europa gibt es eben diese Bestrebungen, sich souveräner aufzustellen. Ein Bestandteil dessen ist, dass man sich auch in gewissem Maße mehr abschottet. Die EU führt in Kürze strengere Schutzmaßnahmen im Handelsbereich für Stahl ein, was auch das UK betrifft, viele andere Handelspartner. Es gibt den sogenannten Industrial Accelerator Act, also ein Paket, wo es um Themen wie Buy European geht, wo natürlich auch das UK stark betroffen wäre. Wir haben sehr enge Lieferketten, wenn Sie an die Airbus-Flugzeuge denken, mit denen Sie fliegen, die werden in ganz Europa auch im UK mitgebaut, die Minis und so weiter, die gerade im Automobilbereich, da haben wir sogenannte Ursprungsregeln, praktisch der Pass, der festlegt, wo so ein Produkt herkommt, und da laufen Ende des Jahres Regeln aus, die elektrische Automobile einfach über die Grenze gehen lassen. Also wenn man da nicht enger zusammenarbeitet, droht da noch mehr Friktion, und aus unserer Sicht ist das UK ein sehr enger Partner und ist wichtig, dass die EU sich da nicht zu sehr abschottet, denn wir sind angewiesen auf solche Partner, die auch gleiche Interessen haben und für offene, für freie Märkte sich einsetzen mit Regeln, fairen Handel.
Mit Blick auf die Uhr müssen wir leider schon zum Ende kommen, und ich würde gerne die Abschlussfrage stellen. Wenn wir heute 10 Jahre Referendum quasi gedenken, wo steht das Verhältnis in 10 Jahren? Frau Büger.
Also ich würde hoffen, dass wir dann einen Status erreicht haben, wo wir vielleicht nicht mehr darüber reden müssen, was potenziell noch alles passieren muss, sondern dass das Thema so langweilig geworden ist, weil man einfach gut zusammenarbeitet und eben nicht mehr so medial sich darüber austauschen muss, was denn eigentlich die Möglichkeiten wären, sondern weil man die Chancen ergriffen hat.
Herr Kober.
Ja, die Hoffnung in der Wirtschaft ist ganz klar, dass eben in den nächsten Jahren so viel Vertrauen entsteht durch schrittweise bessere Zusammenarbeit, dass man das UK und die EU Hand in Hand bei allen relevanten Themen zusammenarbeiten und dass die Unternehmen keine Friktionen mehr im Handel, bei Investitionen und bei Austausch von Ideen, von Personen haben.
Herr Botschafter.
Ja, also Wir sind heute, schon mal gesagt, viel näher zueinander als vor 5 Jahren. Ich bin Optimist, aber ich denke, dass in 10 Jahren werden wir noch näher zueinander.
Also nicht nur optimistisch, sondern auch realistisch schätzen Sie es so
an. Würde ich auch sagen.
Das war unser RBB24 Inforadio Forum bei Bye Britain, 10 Jahre Brexit-Abstimmung in Kooperation mit der Europäischen Akademie in Berlin. Es diskutierten der britische Botschafter Andrew Mitchell, von der DIHK Brüssel Clemens Kober, zuständig für Handelspolitik, transatlantische Beziehungen und EU-Zollfragen, und die Politikwissenschaftlerin und ausgewiesene Großbritannien-Expertin Dr. Birgit Büger, lehrt an der Universität Köln. Vielen Dank, dass Sie hier waren. In der Moderation verabschiedet sich Miriam Meinhardt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.